Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Gebhardt über Immobilien und das wahre Leben.
So, hallihallo, heute im Real Hope Talk mein alter Kumpel Tobi Schimon oder auch Tobias Schimon, Moderator, auch Filmproduzent habe ich jetzt gerade nochmal gelesen. Tobi, ich habe gesehen, Wikipedia-Eintrag, die wichtigste Nachricht fehlt da aber irgendwie drin. Und zwar, dass du mal Hallensprecher beim Jahn München warst, bei den Basketball-Mädels der zweiten Bundesliga. Ich glaube, dafür darf man sich nicht schämen.
Definitiv nicht, absolut nicht. War ja meine Einfallstür in den Kommentar- und Moderationsbereich. Du hast mich quasi entdeckt, wenn du so willst, Gregor.
Ich bin froh, dass du es sagst, weil eigentlich habe ich das eigentlich dir genau, das präsentiert, dass du groß rausgekommen bist.
Genau.
Du, was ich dich gut fragen wollte und muss, ist, weil man hat ja sonst nie die Möglichkeit, mal mit Sportmoderatoren zu sprechen. Wie hat sich das eigentlich verändert von früher zu heute? Mir kommt es oft so ein bisschen so weichgespült vor. Man traut sich oft nicht, das zu sagen, was man sagen möchte. Jetzt aber auch vielleicht auch die Leute, die du interviewst. Wie hat sich das verändert?
Also natürlich sind die Leute heute besser geschult. Das ist schon mal das Erste. Also sprich, um da wirklich jemanden was rauszulocken, da musst du schon entweder gut fragen oder ein gutes Verhältnis zu dem oder derjenigen Sportlerin haben. Ne? Das gehört einfach dazu. Ne? Wenn du halt ein Vertrauensverhältnis hast, dann weißt du, dann kriegst du auch manchmal ein bisschen mehr, als vielleicht zu erwarten war. Also das ist das Erste. Das Zweite, natürlich sind alle ein bisschen sensibler geworden, was aber letztlich der Zeitgeist ein bisschen mitbringt. Deswegen gibt's immer noch die ja auf mal einen raushauen. Ne? Also wenn ich jetzt an die Baller League denke, wo ich jetzt gerade neu mit dabei bin, da hast du viele Typen mit dabei und die lassen sich jetzt auch nicht den Mund verbieten oder sonst irgendwas. Ob du jetzt zumindest Max Kruse oder Chris Kramer oder auch ein Mats Hummels vor das Mikro kriegst oder ein Poldi, dann hauen die auch mal einen raus, so ist es nicht, ne? Aber generell, glaube ich, sind alle ein bisschen sensibler geworden, schlicht und ergreifend auf das, dass sie halt auch vielleicht auch niemanden zu sehr auf den Schlips treten wollen oder beleidigen wollen. Und das ist ja eine Entwicklung, die erstmal ganz gut ist. Trotzdem muss man natürlich aufpassen, dass es nicht ins Extreme umschlägt, dass sie nur noch Floskeln oder leere Worthülsen raushauen, ne? Und da bist du dann als Interviewer gefragt, schlicht und ergreifend.
Ja, vor allen Dingen, ich finde es ja eigentlich, weißt du, gerade in Zeiten, wo wir von hier Reichweite und sowas sprechen, wenn du einen raushaust, hast du natürlich viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn, also mir fällt es so teilweise, ich gucke sonst eigentlich nie Formel 1 oder so, ja? Und wenn dann einer so richtig Kacke fährt und eigentlich so alles schiefgegangen ist, was schiefgegangen ist. Und die dann so, naja, die Performance war heute nicht so gut und die Reifen, Temperatur und so, weißt du, so alles das, was du nicht hören willst. Trauen die sich nicht mehr? Haben die Angst, dann Sponsoren zu verlieren? Fliegen die raus aus Teams, wenn die zu unbequem sind? Oder, ich meine, ich habe diesen Film da gesehen, ich weiß nicht, Speed oder Rush oder wie das Ding da
Rush.
Ist, wo die in der Pressekonferenz eine geraucht haben.
Ja.
Also nicht, dass ich jetzt die ganze alten Zeiten zurückhaben will, aber das waren irgendwie so Charaktere, so nicht so austauschbar.
Ja, aber ich finde, Charaktere haben wir ja immer noch. Also jetzt mal Beispiel Formel 1, wo ich ja auch ziemlich tief drin bin. Nehmen wir mal Max Verstappen, der sich halt einfach klipp und klar geweigert hat, zum Beispiel bei Drive to Survive mitzumachen. Der sagt, nee, die verdrehen alles, habe ich keinen Bock mehr. Der postet das dann auch einfach und haut das auf seinem Kanal raus. Lewis Hamilton ist auch einer, der sich, glaube ich, alles andere als den Mund verbieten lässt, sondern wenn es dem gegen den Strich läuft, dann kommuniziert er das schlicht und ergreifend auch. Und speziell durch Drive to Survive, glaube ich, haben alle gemerkt, da war ja wirklich viel Behind-the-Scenes-Material dabei. Ne? Erinner dich an Günther Steiner, der irgendwie 24 Mal Fuck innerhalb von einer Minute sagt und Türen zerschmettert. Und dann haben die auch gemerkt, ah ja, wenn wir uns ein bisschen auch menschlich zeigen, dann kriegen wir auch eine coole Resonanz und eine gute Reichweite und sowas. Ich glaube, das war jetzt so eine Zeit lang vielleicht tatsächlich so ein bisschen, dass alle mit angezogener Handbremse unterwegs waren in der verbalen Note. Das hat sich aber jetzt auch wieder verändert. Also du merkst, sie haben jetzt alle dazugelernt. Sie wissen, okay, es gibt Themen, die umschiffen wir schlicht und ergreifend. Das wird uns nur blöd ausgelegt. Aber bei allem anderen können wir genauso noch ehrlich sein und draufhauen. Und ich finde, das geht gerade wieder in eine gute Richtung, in eine gesunde Richtung, dass auch man merkt, hey, man kann mal draufhauen. Ey, ich habe mal Matthias Ekström interviewt. Und zwar zweifacher DTM-Champion am Red Bull Ring, genau. Und da kam er ins Interview und hat wirklich andere Fahrer als Clowns und Pappnasen bezeichnet. Und das hat natürlich eine Welle geschlagen. Wir waren der kleine Sport 1 damals. Und die ARD hat es damals auch live übertragen. Ist auch schon 7 Jahre her. Aber die wussten ganz genau, wenn sie das jetzt bei uns droppen, dann schlägt es natürlich sofort Wellen und alle anderen springen darauf auf. Das heißt, sie nutzen es dann auch gern mal für sich, was ja auch ein Mittel sein kann.
Also. Und ich hoffe, du warst nicht nur hinter der Kamera und hinter dem Mikrofon, sondern man hat dich auch gesehen dabei.
Nee, in dem Fall leider war ich hinter der Kamera und Mikrofon reingehalten, aber es hat natürlich sofort, ist das explodiert und die ARD, wir waren auch so schlau, wir haben bis Sonntag früh gewartet, bis wir es rausgehauen haben am Renntag und dann war natürlich die ARD in heller Aufruhr, weil die so ihren kompletten Sendungsvorlauf erstmal umschmeißen mussten, weil natürlich das dann vollkommen durch die Decke gegangen ist und Bild-Zeitung riesen Artikel gemacht und alle, da mussten die natürlich auch komplett umswitchen, was sie jetzt in ihrer Sendung machen.
Du, andere Frage noch. Ich habe jetzt ja gesehen, du hast ja auch früher so Basketball gemacht, dann war Handball, jetzt Motorsport, auch Champions League, Fußball und sowas alles. Wie muss ich mir sowas vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel so richtige, so eingefleischte Fußballmoderatoren höre, ja? Die wissen sofort den und das und wissen wirklich alles. Also ich habe in der Allianz Arena 3 Karten, ja?
Ja.
Und mir fällt es schon schwer, immer zu erkennen, wer gerade am Ball ist und wer das auch wirklich ist und so, weil ich halt nicht so tief drin bin. Jetzt ist natürlich das der Job. Aber jetzt bist du ja praktisch auf vielen Parketts zu Hause. Wie wuselt man sich denn da rein? Ich meine, du warst doch früher nicht beim Motorsport zu treffen.
Also doch, ich mache seit 14 Jahren tatsächlich journalistisch Motorsport. Ich war zwar nur am Anfang ein kleiner Ablaufredakteur und habe geguckt, dass Sendungen gut funktioniert haben und dass irgendwie Signale von A nach B gegangen sind und habe damals halt dem Kommentator von Sport 1, dem Peter Kohl, habe ich zugearbeitet. Ich war neben dem gesessen, habe Infos für den rausgesucht, habe dem so ein bisschen da durchgeguidet durch die Sendung, dass er sich einfach wirklich voll auf seinen Kommentar konzentrieren konnte und ich halt sozusagen, pass auf Peter, jetzt müssen wir gleich noch eine Werbung machen, pass auf, jetzt müssen wir gleich noch die und die Grafik zuspielen. So, damit hat es angefangen. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, du, ich würde auch wahnsinnig gerne mal kommentieren. Und dann hat er mich an die Hand genommen, neben dir natürlich mein nächster Förderer, der hat mich dann an die Hand genommen.
Gut,
und hat
gesagt, dass du sagst.
Ich bring dir das bei, hat er gesagt. Und dann hat sich ein halbes Jahr mit mir hingesetzt und saß im Schnitt und hat mit mir kommentieren geübt, schlicht und ergreifend. Ich habe ein Rennen kommentiert, Feedback. Rennen kommentiert, Feedback. Und das hat richtig wehgetan zwischendurch natürlich auch, ne? Weil wenn du da halt rangehst und das noch nie gemacht hast, du machst Fehler. Es ist einfach, ich mache bis heute Fehler. Und da aber habe ich echt vieles gelernt von ihm und dann habe ich halt mit kleinen Rennserien angefangen und der Vorteil ist, ich habe da viele, viele junge Sportler kennengelernt in den ganzen Anfängen ihrer Zeit, sei es jetzt ein Daniel Junkadea, der dann DTM gefahren ist, sei es ein Marco Wittmann, der zweimal DTM-Champion war, die habe ich alle in ihren Formel 4, Formel 3, Audi Sport TT Cup Zeiten kennengelernt. Ich kenne die bis heute, ich habe da einen super Draht zu vielen und kenne die halt seit 10, 12 Jahren dann teilweise, eben damals als kleines Lichtlein und jetzt bin ich der das Mikro in der Hand hat und die interviewt. Das hat natürlich unglaublich viele Türen geöffnet. Handball ist für mich ein Easy-Beritt, habe ich gespielt, höherklassig, habe ich trainiert, war ich Schiedsrichter und habe dann unglaublichen, da habe ich einfach wirklich Tiefgang. Also das checke ich einfach. Da muss ich jetzt nicht groß, dass ich nicht jeden Meister der letzten 34 Jahre auf dem Schirm habe geschenkt, das kann man auch googeln. Aber beim Basketball war es tatsächlich am meisten Arbeit für mich reinzukommen, aber das habe ich auch zum Beispiel in meiner Praktikumszeit bei Sport 1 2009, man halte sich fest, schon angefangen.
Sie werden alt.
Ja, boah, du sagst das, jetzt kommt bei die 4 davor, hör auf. So. Und da habe ich mich dann auch reingefuchst und habe da auch Kontakte aufgebaut und über Jahre hinweg halt nie verloren und hatte ein großes Interesse. Beim Basketball ist es mehr so das Faninteresse, beim Handball bin ich halt wirklich Deep Dive, beim Fußball kriegst du eh jede Info, die du brauchst, also da das ist immer das Einfachste. Also die Königsklasse ist nicht Bayern gegen Dortmund zu kommentieren, weil da könnten wir zwar uns hinsetzen und könnten einen sauberen Kommentar runtermachen. Die Königsklasse ist Heidenheim gegen Darmstadt. Weißt du, wo du nicht jede Woche 84 Schlagzeilen hast und alles über die ständig in allen Medien durchgeritten wird? Na, das ist die Königsklasse. So, geh mal in die dritte Liga, geh mal in die Regionalliga runter. Waldhof Mannheim gegen Wien Wiesbaden. Da zeichnen sich wirklich die Perlen dann ab. Das muss man leider.
Weißt du das dann vorher auch, also wie lange vorher weißt du, welches Spiel du moderierst?
Boah, schon weit im Voraus. Also zum Beispiel meine Handballspiele und Basketballspiele, die ich jetzt im März alle kommentiere, weiß ich jetzt schon.
Also kannst du googeln.
Genau, und das Schöne ist, wenn du halt jetzt dann in der Bundesliga arbeitest und wirklich jedes Wochenende irgendwie im Einsatz bist, dann bleibst du auch dran, dann liest du die Fachmedien, dann sprichst du mit vielen Menschen darüber und dann ergibt sich das ganz normal. Also dann ist das, dann float das einfach so.
Du, weil wir über Motorsport reden, ich hatte dem Lauren Heinrich,
ja,
der sagt dir was, dem habe ich deine Nummer gegeben.
Sehr gerne.
Und habe gesagt, der soll mal mit dir quatschen.
Warum?
Und zwar, kann ich schnell erzählen, und zwar den Lauren, ich bin hier in München in diesem Drivers in Business Club, da dreht sich ja alles so um das Thema Benzin im Blut.
Kenne ich.
Und er ist quasi da jetzt so eine Art Young Member geworden, also wenn du professioneller Motorsportler bist und auch ein gewisses Alter hast, dann darfst du da kostenlos Mitglied werden. Warte mal, ich muss mal mein Dings hier ausmachen. Und da habe ich ihn reingebracht und dann hieß es, wir wollten so eine Art Patrol Hour machen, wo man sich so unterhält und wie auch immer. Und dann hieß es darum, ja, wer könnte denn den Lauren mal interviewen vor Ort? Ja, ich sagte, ja, Tobi.
Aber wir Lauren sind bin ich so, ne? Mit dem Lauren bin ich so.
Ja, Gott sei Dank. Der ist ein lieber Typ, oder?
Ja. Voll gut. Kommt ja auch aus Franken, genauso wie ich, aus Kirnach. Das wurde immer witzigerweise als Würzburger verkauft. Dann haben wir irgendwann mal einen bösen Anruf von der Redaktion, von dem Bürgermeister aus Kirnach bekommen. Der kommt doch nicht aus Würzburg, der kommt aus Kirnach. So 8 Kilometer weg oder so. Und als er dann seinen Titel geholt hat im Porsche Carrera Cup, war der Bürgermeister auch da. Und dann haben wir feierlich zusammen mit Burkhard Bechtel, dem Kommentator, also ich war in der Boxengasse unterwegs, haben wir feierlich ein Straßenschild vergeben, die Laurin-Heinrich-Allee. Und haben ihm das überreicht und gesagt, bitte, cool. Seid in der Straße erlebt, das müsst ihr jetzt aufhängen. Und dann hat der Bürgermeister gesagt, ja, er nimmt das Schild jetzt mit, aber aufhängen ist nicht, weil die Regel ist in Deutschland, du musst mindestens 3 Jahre tot sein, bevor ein Platz oder eine Straße nach dir benannt wird. Bitte. Und das wünschen wir dem Youngster Lauren Heinrich, jetzt ja auch DTM-Fahrer, natürlich in keinster Weise.
Na, überhaupt nicht. Du, aber der ist richtig cool. Also wir müssen jetzt nicht über ihn reden großartig, aber ich freue mich immer so, weil der ist wieder ein alter Kumpel von mir, der Thomas Oehler. Weiß nicht, ob du den auch noch kennst.
Jetzt wird es ein bisschen...
ein bisschen tricky. Basketball.
Ja.
Der hatte sich, also alter Basketballer, Kumpel, so kam das. Und der war für die Arena da, warte mal, wo war denn das schnell? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Egal.
Nur die Ortschaft.
Ja, nicht Bamberg, weil wir was scheiße, wie war denn das?
Bayreuth?
Stefanel, wie heißt denn das da, dieses, der Sponsor da?
Bayreuth oder meinst du Würzburg, S. Oliver Baskets?
S. Oliver Baskets, glaube ich. Da hat er sich um die Halle gekümmert.
Ah, okay.
Um die neue wohl, die da wohl kommt und wie auch immer. Und dann rief er mich irgendwann an, er sagt, ey Gregor, ich habe da jetzt so einen Youngster, da kümmere ich mich ein bisschen um den und mach so Thema Türen auf und was auch immer. Und hast du nicht eine Idee? Und so ist es gekommen, weißt du, also jetzt gehen wir nicht weiter drauf ein. Wir haben die Moderation besprochen, die Zeiten aktuell werden krasser. Ich war gerade am Wochenende beim Fußball, oder nicht am Wochenende, eher doch am Wochenende, hab mir Bayern München angeguckt gegen Leipzig. Ach, Alter, ging mir das Spiel auf den Keks, also Horrorspiel und... bezeichnend Freund Tuchel auf seiner Metallbüchse. Mhm. Saß er ganz weit weg von der Bank. Das war Gesprächsthema Nummer 1 bei uns. Mhm. Hast du zum Bayern Kontakt?
Ich kenne ein paar aus der Presseabteilung, ja.
Aber was ist denn eigentlich dein Verein? Wofür schlägt dein Herz? Darfst du das überhaupt sagen?
Nein,
also muss politisch neutral sein.
Nein, ich schwöre hiermit hoch und heilig, es gibt nur ein sportliches Event, wo ich wirklich vorm Fernseher sitze und ihn anbrülle, wenn das läuft. Wenn es nicht so läuft, wenn was schlecht läuft, das ist, wenn die deutschen Handballer spielen. Ansonsten ist es wirklich, ich liebe Sport, ich gucke mir guten Sport wahnsinnig gerne an, aber mir ist total Latte oft, wer gewinnt. Also wirklich, ob Bayern, Leverkusen oder... weiß ich nicht, Heidenheim Meister wird, so what, I don't care. Also wirklich gar nicht, das ist null, Punkt.
Also ich muss auch sagen, ich habe ja diese Karten da bei Bayern München und ich habe die eigentlich aus Versehen. Ich freue mich trotzdem immer, wenn man ein lustiges Spiel sieht. Ich bin jetzt auch nicht, mein Herz brennt da auch nicht so für. Ich muss sagen, ich finde immer noch Basketball für mich immer noch ganz spannend und ganz gut. Aber auch da kannst du mich nicht fragen, ob welches Team ich habe. Ich gucke einfach gern ein cooles Spiel.
Ja, genau.
Und das war's. Und ich war jetzt zumindest das erste Mal, ich wohne ja hier nun seit 14 Jahren hier in dieser Region, hier rund um Kitzbühel, und war jetzt das allererste Mal bei so einem Hahnkammrennen und hab das mal gesehen. Und? Ja, leck mich doch am Arsch. Also da kriegst du richtig feuchte Pfoten. Also hast du es mal live gesehen?
Nein, live vor Ort noch nie. Ich war noch nie beim Wintersport live.
Dann komm mal rüber, ich lade dich ein.
Geil. Ja, das machen wir. Ich hab mal Bock drauf. Ist natürlich völlig crazy, wie die da runterfliegen. Aber
du kriegst feuchte Pfoten. die nieten da so runter. Es ist Wahnsinn. Und ich habe es mit Skifahren, ich bin Berliner. Ja. Da machst du Sommerurlaub. Das ist nicht mit. Da machst du keinen Skiurlaub.
Auf Rügen gibt es keine Pisten. Yeah.
Aber es war auf jeden Fall krass. Es war auf jeden Fall krass. Du, wir haben ja jetzt gerade irgendwie eine krasse Zeit irgendwie. Ich finde, wir hatten jetzt irgendwie ein bisschen Corona hinter uns. Dann hatten wir irgendwie den Ukraine-Krieg. Jetzt haben wir Nahost. Jetzt haben wir auch eine fürchterliche Zinsgeschichte. Wie geht's denn dir? Was beschäftigt dich so? Hast du...
Also
oder
ich,
was,
wie, ja, ich muss erzähl mal. Ich muss dreimal auf Holz klopfen. Also ich bin selbst durch Corona relativ unbeschadet durchgekommen. Also obwohl ich Freiberufler bin, Selbstständiger bin, lief das alles relativ gut, weil der Sport ja trotzdem stattgefunden hat. Also ja, klar hatte ich auch Februar, März, April, ne, wo es so richtig rund ging, so März, April, Mai eher noch, wo ich wirklich auch, da war tote Hose. Da hatte ich wirklich nicht einen Job, hatte aber zum Glück vorher einfach Geld zurückgelegt und ne, bin jetzt eh nicht der irgendwie hier groß mit Statussymbolen irgendwie Kohle raushaut, gar nicht null. Also ich fahre gerne in Urlaub, das mache ich wahnsinnig gerne, das war dann halt nicht mehr möglich, okay, so what, das hat mich auch nicht groß gestört, habe die Zeit hier genossen, es waren auch so 3 Monate wirklich mal Entschleunigung für mich, weil vorher war irgendwie alles, das ist wirklich ein hohes Ross, von dem ich hier gerade runterspreche, das merke ich gerade, ne? Also da muss ich echt vorsichtig sein, weil vielen, vielen ging es wirklich richtig dreckig in der Zeit und mir ging es auch gesundheitlich in der Zeit nicht gut, aber ich habe das trotzdem mit meinem Sohn zum Beispiel wunderbar genießen können. So, ich hatte richtig viel Zeit, er war dauernd zu Hause, wir waren irgendwie alle, so war ja wieder Stecker gezogen. Ne? Meine Frau konnte weiterarbeiten, ich hatte mehr Freizeit und dann ging der Sport ja irgendwann auch wieder los. Ich war sogar im Jahr 2020 zweimal an der Rennstrecke und habe gearbeitet. Das meiste aus dem Homeoffice heraus, aber trotzdem konnte ich weiterarbeiten. Deswegen hat es mich nicht so gerissen und auch die ganzen anderen Krisen treffen den Sport ja nicht wirklich. Ne? Und dass mich das persönlich trifft, was da gerade abgeht in dieser Welt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber jetzt mal rein den Mikrokosmos um mich herum betrachtet, geht es uns gut. Und das ist das erstmal für mich persönlich natürlich erstmal das Gute daran. Aber das andere beschäftigt einen natürlich schon extrem, ne? Was da gerade so abgeht in der Welt.
Du, ich muss sagen, auch ich verstehe das natürlich und man muss immer schauen, auch wie es den anderen geht. Aber ich muss sagen, ich hatte auch die Corona-Zeit eigentlich, ich verstehe mich natürlich wahnsinnig gut mit meiner Frau. Wir haben eine kleine Tochter damals gehabt, die ist jetzt auch schon 5. Wir sind jeden Tag 10.000 Schritte gegangen und irgendwie war ja auch irgendwie Bombenwetter, ja?
Ja, das genau, war es war Bombenwetter. Zeit.
Und wir waren trotzdem, also auch man durfte nicht, aber wir haben es trotzdem gemacht. Wir sind einfach vor die Tür und sind einfach nur...
Ja, aber stopp, zur Betätigung durftest du doch raus.
Ja, ja, eben.
Also naja, das durfte aber, man ja alles. Und dann
es gab ja dann diese Phase, wo du eigentlich nur noch einkaufen gehen durftest oder was auch immer. Und was halt echt krass war, wir haben uns jeden Tag mit Freunden zum Spazierengehen verabredet und sind jeden Tag 10.000 Schritte gelatscht. Ich glaube, ich war noch nie so fit. Und ja, also diese Phase ist eigentlich auch relativ spurlos an uns vorübergegangen. Was dann natürlich alles passiert, ist Katastrophe. Aber jetzt gerade für mich, weil ich ja so Immobilienfuzzi bin, wie du weißt, die Zinssituation hat meine gesamte Branche zum Erliegen gebracht.
Ja, das also glaube ich auch.
Ich wünschte, ich wäre jetzt Moderator.
Ich habe zum Glück vorher, toi toi toi, ich habe wirklich so gefühlt so im letzten Monat, bevor die Zinsen explodiert sind, noch eine Wohnung gekauft. Also nicht für uns privat, sondern als kleines Anlageding. Aber das wäre jetzt utopisch gewesen.
Also. Und hast hoffentlich langfristig eingetütet.
Das naja, 10 Jahre halt, der Klassiker.
Ja, aber da passiert schon nichts. Das ist schon mal sehr gut. Ja, du, das ist eine Katastrophe. Aber wie mein Seniorchef damals immer gesagt hat, Herr Gebhardt, kaufen Sie Immobilien, dann haben Sie im Notfall Steine zu verkaufen. Also du hast damit nichts. Ja, das ist man darf das ruhig so sagen, ja. Und nachdem ich ja gehört habe, dass du keine dicken Autos fährst und dicke Uhren hast, weißt du, da ist es ja dann auch in Ordnung. Du, ich stelle grundsätzlich auch immer meinen Leuten, ja, das heißt ja Real Hope Talk und Real kommt ein bisschen von Real Estate und es soll ja auch so ein ganz bisschen um Immobilien gehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Geld würde keine Rolle spielen. Und du könntest Geld spielt keine Rolle. Du kannst machen, was du willst.
Ja.
Und du kannst dir eine Immobilie bauen, aussuchen und das ist jetzt deine.
Ja.
Wie sieht die aus und wo ist die?
Also ich streite ja mit meiner Frau immer, was wir mal machen, wenn wir dann jetzt irgendwann mal älter werden und sowas, weil meine Frau kommt ja vom Tegernsee und ich finde es ja einfach die schönste Region ever. Also wir fahren auch wirklich so gefühlt jede freie Minute da raus, gehen ins Rottach, irgendein Warmbad, es gibt kein schöneres, ich gehe wandern da oben in die Berge rein, herrlich. So, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal da rauszugehen und mir da dann irgendwie, ich glaube, ich bin nicht der Einfamilienhaus-Typ, das würde mich, glaube ich, nerven im Sinne von, wie viel Arbeit es einfach da braucht. Ich sehe das an meinem Papa, der hat ein schönes Einfamilienhaus im Frankenland da oben top gepflegt und alles super, aber das ist halt mit Garten und mit allem Pipapo und ich bin da nicht der Typ für, okay? Ich schaffe schon kaum hier auf unseren 80 Quadratmetern Dachgeschoss in München irgendwie Ordnung vernünftig zu halten. Also deswegen gib mir kein Haus, das würde nicht
funktionieren. Du brauchst Personal.
Ja,
du
oder das. Personal.
Ah, ja, es spielt außerdem ja Geld. Geld spielt ja keine Rolle.
Geld spielt keine Rolle.
Du könntest auch einfach wirklich das Wassergrundstück, weil du gerne auf dein noch an deinen Kajak hüpfst, ja? Also, okay, aber, also wie soll es aussehen?
Aber ich bin noch der Stadtmensch. Also was ich mir wahnsinnig gerne, so hier Böhmerwaldplatz gibt es ja echt so ein paar schöne Häuser. So da ein schönes kleines Häuschen mit, keine Ahnung, 120, 150 Quadratmeter mit einem bisschen Garten dran, dass man auch mal rausgehen kann zum Kicken, aber mit offen nach draußen, dass man auch mit den Nachbarn gut kommunizieren kann. Ich bin ein sehr geselliger Mensch, das heißt, mir gefällt zum Beispiel, dass ich hier durchs Haus gehe, hier sind 8 Kinder und ich schicke den Kleinen runter und dann trifft man sich bei dem einen zum Aperol trinken, geht nochmal ein Stockwerk tiefer, dann sitzt du bei unseren spanischen Freunden, dann gibt's Tapas da unten und dann gehst du raus in den Hinterhof, weil du deine Ruhe hast und die spielen da alle und das finde ich ja großartig. Also für mich wäre immer so hauptsächlich sozial, also ich bin kein Mensch, der sagt, oh, ich hasse andere Menschen. Bin ich gar nicht. Ich liebe andere Menschen. Ich will irgendwo sein, wo Menschen sind, wo ich so, ich liebe es auch am Samstagnachmittag bei schönem Wetter in den englischen Garten runterzugehen, weil da einfach alles voll ist und lauter Menschen und du fühlst dich so in diesem Vibe drinnen, weißt du? Und das ist für mich so das Entscheidende. So, und das finde ich, glaube ich, ist das Wichtigste bei mir bei einer Immobilie. Die müsste irgendwo sein, wo du im Leben bist. So, bloß nicht irgendwo im Grünen draußen alleine am Berg. Boah, da würde ich eingehen nach 3 Tagen. Da würde ich einfach, dann kannst du den Rettungssanitäter hochschicken. Das würde ich nie machen. Niemals.
Das ist immer so lustig, weil du das sagst, weil meine Frau zum Beispiel, also ich bin so, ich könnte mit 4 Familien mir eine Finca teilen und gerade ist lustig und man hat so Rückzugsmöglichkeiten, aber man trifft sich. Und meine Frau ist am allerliebsten immer nur mit mir zusammen.
Ist doch auch schön. Das heißt, genau. Sie liebt dich wirklich.
Genau. Gregor, ich brauche nur dich.
Nee, gar nicht. Ich brauche andere Menschen. Ich mag das, dass der Kleine irgendwie hier durchs Haus flitzen kann, ohne dass er irgendwie aufpassen müssen. Das ist wie bei mir zu Hause halt früher in der Heimat. Wir hatten halt auch in der Straße einfach nur Kiddies und alles offen und jeder ist irgendwie zum anderen nach Hause gerannt. Und das war ja das Größte überhaupt, ne? Dass du dann, ja, du, ich esse heute übrigens bei dem und dem zu Abend. Ja, ich habe schon vorbereitet. Ja, dann bring's rüber und essen wir alle da. Weißt du so?
Also dann halte ich jetzt einmal kurz fest. Eine coole Schwabinger Bude mit dem Arsch voll coole Leute drin und ja. Kinder.
Ja.
Und am Tegernsee einigen wir uns jetzt einfach mal auf ein geiles Penthouse mit Blick aufs Wasser und eigentlich ähnliches Setup. Nur dichter dran, dass du in den Bergen bist und kannst eine Runde dann bald auch Skifahren und was auch immer.
Ich darf noch 2 Immobilien holen.
Tobi, Geld spielt keine Rolle, verstehst du? Du kannst auch 5 haben.
Und es gibt einen Ort, das ist halt immer unser Sehnsuchtsort, das ist halt Miami. Also da waren wir ja auch schon mit dem Kleinen, der jetzt 9 schon 5-mal drüben. Das ist so ein bisschen der Sehnsuchtsort. Ne? Aber jetzt gerade auch nicht mehr. USA ist jetzt gar nicht mehr so auf meiner Liste. Das hat sich leider echt auch in den letzten 10 Jahren ja auch so in eine sehr merkwürdige Richtung da drüben entwickelt und nicht so.
Es wird gerade, die Welt wird verrückt. Also solltet ihr mal wieder nach Miami fahren und ihr vorher noch ein bisschen gut Cash gemacht haben. Ja. Wart ihr mal im Faena?
Nee.
Google mal nachher Faena Miami. Da ist ein riesengroßes goldenes Mammut in so einer Vitrine und steht am Strand. Ja. Ist ein Mega-Hotel.
Alles
so ein
bisschen auch.
Ja, und alles top modern und aber also auf Art Deco Basis, okay. Aber modern, ganz krass, Faena. Du, wenn wir jetzt schon bei Wünsch dir was sind,
ja.
Als Moderator hat man ja immer auch Bock, vielleicht mal die große Bühne zu spielen, vielleicht auch nicht, aber was ist denn sowas, was du dir wahnsinnig gerne reinpfeifen würdest? Also was würdest du gerne mal moderieren oder was wäre so deine Sendung, die du einfach übernehmen würdest?
Ich würde mir, also was ich generell möchte, ist ein bisschen mehr in die Unterhaltung jetzt sowieso rüber zu gehen. Also ich liebe meinen Sport, aber ich würde das eher so wie Buschi gerne auch ein bisschen mehr in die Unterhaltung reingehen. Das ist jetzt mit der Baller League, die ja so eine Spaß, naja, sie nehmen es schon ein bisschen ernst, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen verrückt. Das Fußballspielen montagsabend mit Poldi und Hummels und Co. Ist das schon der erste Schritt, glaube ich, so in die Richtung. Aber ich würde wahnsinnig gerne so wie damals Buschi schlagt den Raab oder sowas kommentieren. So, ja. Das ist einfach geil, so Kinder. Geburtstag für Erwachsene, so rein und ab dafür, so, das wäre so der Hammer. Also das würde ich mir wahnsinnig, wahnsinnig gerne wünschen. Und der Traum war natürlich immer, Wetten, dass, ne? Aber das gibt es ja jetzt nicht mehr.
Also ich glaube, Wetten, dass, da muss jetzt, glaube ich, eh mal ein neues Format kommen. Aber sag mal so, ein Kumpel von mir, der Matthias Killing, den sagt der wahrscheinlich ja, auch was von Sat.1 genau. Da muss ich immer sagen, wenn ich mir das angucke, so eine Morgensendung, boah, das muss ja auch ein ganz schöner Killer sein, oder?
Also ich habe mich so auch oft schon mit ihm drüber unterhalten. Ich habe ja witzigerweise fürs Frühstücksfernsehen auch während Corona ein bisschen gearbeitet, habe für die ein paar Filmchen gemacht und sowas in der Zeit, weil Sport ja wie gesagt nicht war. Und der Killing hat eine Superkraft, die wenig Menschen auf diesem Planeten haben. So, der kann sich jetzt hier hinsetzen auf die Couch und innerhalb von 4 Minuten ist eingeschlafen, sagt er. Er kann überall und immer schlafen. Und das brauchst du, glaube ich, diese Gabe, damit du morgens, dass du wirklich sagst, okay, ich gehe um 9 abends ins Bett und dann mich um 3 aufstehen kann. So könnte ich einfach nicht. Ich weiß nicht, ich kann um 9 ins Bett gehen, aber um 3 aufstehen. Nee, keineswegs. Also, vergiss es. Also, und der kann das halt. Und das ist eine Riesenqualität noch.
Ich glaube, das musst du können. Naja, du musst ja auch, also ich meine, also ich bei mir ist so, ich habe den absoluten klassischen Biorhythmus. Also besser geht's nicht. Ich gehe jeden Tag um 10 ins Bett. Immer. Okay. Und wenn ich mal eingeladen bin abends, dann mache ich mich also spätestens um 12 vom Acker.
Okay.
Ich muss ich dir gerade erzählen, du kennst doch die Weißwurstparty, oder? Hast du davon mal gehört? Am Stangelwirt?
Ja.
Das ist ja so diese Promi-Auflauf und Weißwürste und allem drum und dran und Party ohne Ende. Und ich war eingeladen und es war echt, ich habe es gesehen. Ich habe mir 2 Weißwürste reingepfiffen und 2 Bierchen. Und dann war ich um 8:45 wieder zu Hause und meine Frau: Gregor, was machst du hier? Ich so, du, ich habe alles gesehen.
Ich muss um 10 ins Bett.
Ich wollte nach Hause, Biorhythmus.
Ja, also ich kann auch mal länger, aber jetzt hatte ich es tatsächlich 2-3 Mal in Folge, dass ich wirklich so bis 5 Uhr morgens mal wieder wach war. So, weißt du, um das Beispiel wieder zu bringen, da es jetzt so präsent ist, Baller League, das geht bis 1 Uhr morgens. Bis du dann im Hotel bist, ist 2:30, sagen wir mal, ne? Und dann gehst du ja auch nicht sofort ins Bett. Du hast vor 6 Stunden live irren Fußball kommentiert und musstest ständig on point sein und Licht an und weißt du, die ganze Zeit. Und dann sollst du sofort ins Bett. Nee, das geht nicht. Also
ich muss mich jetzt kurz mal outen und wahrscheinlich gibt es hier auch den einen oder anderen Zuhörer. Was ist ein Border? Erklär mal, was ist denn das überhaupt?
Okay, ich dachte, das wissen jetzt gerade alle, was das Ding in der Fußballszene gerade ist. Also,
naja, wir hören ja hier so circa 6.000 Leute, hören ja immer grundsätzlich meinen Podcast. Minimum.
Sehr gut. Ich nehme euch mal mit. Also die Baller League ist eine Liga, die haben Lukas Podolski und Mats Hummels zusammen gegründet. Da haben die einfach die größten Streamer, Knossi, Montana Black, Unsympath, TV, Culture Berlin, Eintracht Spandau, Hand of Blood, alle zusammengetrommelt und gesagt, pass mal auf, Felix Sobrecht ist dabei, Max Kruse ist dabei, gründet mal Teams und dann spielen wir Kleinfeldfußball in der Halle und machen es wie früher auf dem Bolzplatz mit ganz verrückten Regeln dann zwischendurch. Also da wird es in den letzten, die spielen zweimal 15 Minuten, die letzten 3 Minuten kommt ein Glücksrad zum Einsatz und dann gibt es eine Regel wie, ab sofort dürfen nur noch Volley-Tore erzielt werden, die zählen aber doppelt oder nur noch 3 gegen 3 oder nur noch 1 gegen 1 oder Abseits ist aufgehoben oder sonst irgendwas. So. Das, da haben die dann halt so, ich sag mal so, Oberliga, Schrägstrich Landesliga, Schrägstrich Regionalligaspieler zusammengetrommelt. Es spielen aber auch Spieler mit wie Diego Contento, Mehmet Ekici spielt mit, Mo Leitner spielt mit. Also echt auch große Fußballgrößen. Jetzt am Montag hat Zé Roberto gestern Abend zum Beispiel mitgespielt, weil man auch immer einen Starspieler gewinnen kann. Und dann spielen die da halt eine Liga, 11 Spieltage, 12 Mannschaften. Am Ende gibt es ein Final Four in Düsseldorf, im PSD-Dome vor 14.000 Menschen. Und da wird dann der Sieger rausgespielt, der Baller League. Und das soll so ein bisschen die neue Ära des Fußballs sein. So Fußball wieder zurück zu den Wurzeln, Bolzplatz, Charme etc. Das ist die Idee.
Also so ein bisschen wie dieses neueste Tennis-Ding da jetzt. Scheiße, ich habe jetzt auch den Namen verpasst. Ja, genau. Also schneller, lustiger und
aber Padel ist geil. Hast du schon mal gespielt?
Du, ich beobachte gerade die ganze Zeit Steffi Graf und Andrew Agassi, dass die da ja so voll das Ding hochziehen. Und also auch generell, ich bin viel in Dubai, ja, und da bauen die jetzt mittlerweile bei jedem Haus, wo früher der Tennisplatz gebaut worden ist, diese Paddle-Dinger da. Und alle feiern das Ding ganz krass.
Volkssport mittlerweile in Spanien. Also die haben mehr aktive Paddelspieler als Fußballer mittlerweile in Spanien. Das kommt aus dem südamerikanischen Bereich. Ich habe das witzigerweise auch mal kommentiert, die deutschen Meisterschaften. Und das ist so cool. Du spielst immer 2 gegen 2. Der Ball fliegt deutlich langsamer als beim Tennis, weil du einfach einen anderen Schläger hast. Du kriegst den Zug nicht dahinter. Mhm. Die Bälle haben ein bisschen weniger Luft drin, das heißt mehr Bounce, du baust die Bande ja mit ein. Du hast sofort Erfolgserlebnisse. Selbst wenn du noch nie Tennis in deinem Leben gespielt hast, stellst du dich da rein und schaffst locker nach 5 Minuten einen geilen Ballwechsel. Und das macht halt viel mehr Bock als beim Tennis. Aber wenn du dagegen einen spielst, der nur einen Ticken besser ist als du, siehst du ja kein Land. Kannst ja machen, was du willst. Beim Padel ist das nicht so.
Du, ich war ja früher in Italien immer in Misano Adriatico und habe dann immer Racquetoni da am Strand gespielt. Also quasi, weißt du, also eigentlich bin ich ja der Urerfinder auch. Nicht nur habe ich dich groß rausgebracht.
Sondern auch Padel.
Padel. Okay. Oh Mann, du, ich merke aber wirklich, man wird echt irgendwann, ich weiß nicht, also du bist ja dein Job, aber bei mir, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich gucke auch nichts mehr im Fernsehen oder irgendwie was außer Netflix und die ganzen Pay-Dinger da, aber dass ich mich jetzt freiwillig vor irgendein Spiel setze, ich gehe natürlich mal ins Stadion, was ich wieder ganz gut finde, dass man da so Stadionluft schnuppert.
Ja.
Oder ich würde auch hier, ich war jetzt mal bei Wasserburg oder sowas, weißt du, ein bisschen Damenbasketball wieder gucken.
Ja.
Das mag ich schon, aber dass ich jetzt für irgendwas begeistert bin, eigentlich eher nicht so. Aber schnell noch mal kurz drauf zurückzukommen. Ja, ich höre ja gerade so einen Podcast, die Supernasen. Kennst du den?
Ja, Thomas Gottschalk und hier
Mike Krüger.
Mike Krüger, freilich.
Und weil da ging es ja auch immer jetzt die ganze Zeit um Wetten, das und wer da auf der Bank sitzt und warum er es jetzt nicht mehr machen möchte und so eine Sachen. Und weil du gesagt hast, du möchtest Wetten, das oder könntest du dir vorstellen, ist wirklich Wetten, das unter euch Moderatoren so wirklich das Nonplusultra-Ding oder?
Nein, es ist so eher aus Nostalgiegründen, weißt du, ich habe ja als kleiner Zwockel mit meinen Eltern zusammen immer Wetten, das halt geguckt, das war halt einfach ein Happening und jetzt, wo es noch einmal im Jahr lief, habe ich meinen Kleinen auch gepackt letztes Jahr und habe gesagt, komm, jetzt schauen wir uns Wetten, das an. Der war echt so am Anfang so mit iPad noch da geguckt, so, hä, was soll denn das sein? Und dann kamen aber hier die Schauspieler von Huibu ja auf die Bühne, es waren eben Michael Bulli Herbig und Christoph Maria Herbst, zu denen hat er wieder einen Bezug. Und dann iPad weggeflogen, dann saßen wir 3 Stunden zusammen vor der Glotze und haben uns halt da scheppig gelacht über das, was halt da passiert ist. Lagerfeuerstimmung, ne? Und dann kam er und meinte so, hey, ich könnte ja auch mal eine Wette erfinden und war dann echt die nächste Woche total kreativ damit beschäftigt, welche Wette er bei Wetten, das einreichen möchte. Cool. Und das ist halt so ein, früher war Wetten, das halt der Straßenfeger. Da haben alle zusammen geguckt und am nächsten Sonntag, Montag, Dienstag war ein Thema Wetten, das, egal wo du hingekommen bist. Und du hast keine Erlebnisse mehr dieser Art heutzutage. Die gibt's nicht mehr. Es ist so alles ausdifferenziert. Es gibt keinen Mainstream mehr wie früher. Und deswegen erreicht es halt jeden so emotional nach wie vor, weil jeder eine gute Erinnerung daran hat, schlicht und ergreifend. So früher, weißt du, Tatort, 10 Millionen Zuschauer, hat's jetzt mittlerweile voll. Auch nicht mehr. Weißt du,
guck mal. Ne, früher musstest du vorher in die Badewanne und dann hast du mit dem Bademantel, mit dem Schlafanzug, hast du Wetten, das geguckt und warst ganz aufgeregt. Und da gab's ja auch dann nur irgendwie gefühlt Wetten, das. Ja. Auf den anderen Kanälen, da gab's ja auch irgendwie nichts. Also, aber du hast vollkommen recht, so dieses Thema, weißt du, wenn du montags in die Schule gegangen bist und konntest erzählen, was du gesehen hast, ja, habe ich auch gesehen. Das hast du ja heute nicht mehr. So von wegen, ich weiß noch, also ich meine, weißt du, weit vor deiner Geburt, aber auch so, als Eis am Stiel rauskam, da war man ja, das hat ja jeder gesehen oder so, diese typischen Filme. Also meine Frau ist 81er Jahrgang. Es ist eine Katastrophe. Normalerweise lernst du dich ja irgendwie mal kennen und erzählst dir so von wegen, hey, Musik, was guckst denn so, was hörst denn so und so. Und meine Frau hört nichts, meine Frau sieht nichts. Das heißt, die hat weder was mit Star Wars zu tun, noch mit James Bond und all so, weißt du, die Sachen, die ich so feiere, gar nicht. Es ist eine Katastrophe.
Das ist eine sehr einseitige Beziehung bei euch.
Ich hab jetzt, du pass auf.
Sie liebt mich so abgöttisch. Meinst du, sie guckt nicht mal mit ihr Star Wars?
Nein, aber weißt du, was so lustig ist? Dann sage ich so, weil meine Frau liebt Filme, die grundsätzlich immer nur also auf Wahrheit basieren.
Okay.
Und möglichst Kategorie Drama. Also nur als Beispiel, wir fliegen zum Beispiel nach Dubai. Mhm. Ich gucke mir irgendwie, weiß ich nicht, John Wick 3 an, ballern, schießen, Happy End. Ich gucke zu meiner Frau rüber, sitzt sie da und heult volle Lotte. Und ich so, ey, was ist denn los? Ja, die waren so glücklich verliebt und er ist jetzt gerade in so ein Futtersilo reingefallen und erstickt.
Wie immer.
So, natürlich.
Das sieht ja
und dann sage ich, ey, sag mal, mit welcher Stimmung willst du denn im Urlaubsparadies ankommen? Dann willst du dich abknallen.
Nein, aber es ist gut, ihr ergänzt euch ja dann wunderbar. Weißt du, Gegensätze und so ist ja auch schön. Ich finde das ja gut. Meine Frau und ich, wir teilen jetzt auch nicht unbedingt sämtliche Aktivitäten.
Nein, also du, nochmal, also das ist ja auch, man muss ja auch nicht immer alles machen.
Nein,
also
dafür, überhaupt nicht, ganz im
Gegenteil. Dafür habe ich ja mein Podcast, um mit den Menschen über James Bond zu reden. Aber du, eine andere Sache, guckst du auch viel so Talkshows und sowas? Interessiert dich das auch? Wie sowas? Gar nicht, oder?
Gar nicht.
Weil ich pfeife mir zum Beispiel immer relativ viel Talkshows rein, aber meistens mache ich das morgens. Ich stehe mal eine Stunde vor meiner Familie auf und dann gucke ich mir manchmal, weiß ich nicht, Lanz an, Maybrit Illner, Anne Will und so diese ganzen Dinge. Anne Will gibt's ja nicht mehr, aber also ich habe sie mir angeguckt und muss ehrlich sagen, mich macht es dann teilweise echt wahnsinnig.
Weiß nicht, also, ich guck das nicht. Ich guck,
kannst nicht gucken.
Ich bin Generation Z, nee, was bin ich? Ich bin gar nicht Z, ich bin... Bin ich Y oder bin ich noch eins davor? Ist ja auch völlig wurscht.
Du bist eine.
Ich konsumiere das wie jeder klassisch über Instagram oder TikTok so die besten Ausschnitte so, und dann reicht mir das auch wieder. Nein, ach, ich weiß es nicht. Ich finde, Talkshows führen halt selten zu irgendwelchen Ergebnissen, sondern jeder kann nur seine Meinung raushauen und es findet ja aber kein echter Diskurs statt, sondern da wird immer nur gesagt, nee, du bist doof, meine Meinung stimmt und dann geht es in alle Richtungen und dann denke ich mir so, ja, aber wo ist eigentlich, also es ist ja auch leider in der Politik auch so ein Schwarz-Weiß-Denken nur noch gerade drinnen, ne? Und es wird nur noch von allen Seiten draufgehauen, übrigens von allen Seiten, ne? Also das nervt dann halt und dann denke ich mir so, nee, dann will ich mir eher was Substanzielles anschauen und schau mir lieber Zusammenfassungen zu Themen von Wissenschaftlern an. Also da stehe ich total drauf. So Wissen vor Acht oder sowas wie MyThinkLab oder sowas, MyLab oder sowas. Dann gucke ich mir lieber mal bei der sozusagen an, was steckt denn eigentlich dahinter? Und da werden ja nur Positionen hin und her geworfen, aber keine Ergebnisse rausgehauen. Und du musst ja glauben, dass der dir die Wahrheit erzählt, ob das jetzt ein Söder ist oder ob das eine Ricarda Lange ist oder ob das ein Habeck ist oder ob das ein Scholz ist. Du musst dich ja darauf verlassen können, dass was die sagen, stimmt. Das tut es aber in vielen Fällen leider nicht ganz hundertprozentig, weil jeder natürlich versucht, es so hinzudrehen, dass es ja zu seiner Einstellung passt. Und klar. Ich finde es dann viel spannender, und das ist ja das, warum ich, da bin ich dann viel mehr da, dass ich sage, das muss evidenzbasierend sein, was da mal mir erzählt wird. Und dann gucke ich mir lieber einen Wissenschaftstalk über ein Thema an, egal über welches Thema, ob es Glyphosat ist, ob es Atomkraft ist, ob es egal was ist, weil ich dann halt mehr verstehe, warum lehnt sich der jetzt so aus dem Fenster und sagt es zum Beispiel. Und dann denke ich mir so, ja, dann das stimmt aber nicht, was du sagst, weil die Fakten sagen halt was anderes.
Es ist ja auch generell schwierig, heutzutage irgendeine Meinung zu haben. Also,
eine Meinung oder auch hat so, jeder. So meine,
ja, aber
das ist das Problem.
Aber, ja, na klar, aber weißt du, auch einfach mal zu seiner Meinung zu stehen. Oder dass man einfach auch mal andere Meinungen zulässt. Ja?
Das ist eher das Thema. Das ist
ja wahnsinnig schwierig, so Streitkultur.
Ja.
Da aber bin ich eher dabei. Also guckst du lieber Checker Tobi und Anna und die wilden Tiere.
Ja, ganz, ganz genau. Und die Sendung mit der Maus natürlich zu vergessen. Na.
Nein, aber das muss ich ganz ehrlich sagen, so dieses Thema, so Streitkultur, das vermisse ich so ein bisschen. Weißt du, früher, ich bin ja in so einer Generation groß geworden, da haben die noch in den Talkshows geraucht und dann haben die sich richtig gefetzt. Aber danach haben die sich trotzdem irgendwie die Hand gegeben und man wusste, die sind halt, das ging da um die Sache und nicht um die Person. Heute geht ja grundsätzlich immer alles um irgendwie die Person.
Auch ja, Angriffe also, übrigens, ne? Also egal in welche Richtung, da wird nicht dann dagegen argumentiert, sondern dann wird sofort diffamiert. Und das ist halt, wo ich mir sage, so Freunde, funktioniert das nicht so.
Aber es ist ja auch so schwierig heutzutage, ich habe das gerade nochmal auch so gesagt, weißt du, in einer Zeit, wo Frauen kritisieren können, Frauen Männer kritisieren können, aber Männer keine Frauen kritisieren dürfen, macht es dann teilweise ein bisschen schwierig. Oder du kannst ja auch nicht irgendwie mal sagen, ich kann die Ricarda Lang nicht mehr sehen, weil dann wird sofort, kommst du in irgendeine Schublade und dann kommt es auf ihre Figur oder dann kommt es auf Frau oder dann geht es um Partei oder so. Also ich möchte ganz gern eigentlich mich frei äußern dürfen, aber auch andere Meinungen akzeptieren. Und das wird, finde ich, immer schwieriger.
Gehe ich nicht 100% mit aus dem Grund, was du vorher gesagt hast. So, jeder beharrt auf seiner Meinung, aber keiner ist im momentan imstande oder kann akzeptieren, seine Meinung auch mal zu ändern. Ich glaube, keiner gibt zu, dass er seine Meinung gern ändert. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil er will natürlich das Fähnchen im Wind sein. Dass das aber ein Söder zum Beispiel ständig macht, der ja von einer...
Voll.
Das ist ja irre. Wie kann man eigentlich so wendeeismäßig Politik machen? Das ist wirklich... Da kannst du dich auf nichts mehr verlassen. So, bei einer Ricarda Lang weiß ich wenigstens, worauf du dich verlassen kannst. Weißt du, so, die wird jetzt nicht morgen anfangen, irgendwie, weiß ich nicht, komplett alles auf links zu drehen. Ne? Dass die Grünen sich wahnsinnig strecken mussten in den letzten 2 Jahren und wirklich so viel Positionen verändern mussten, sei es mit Waffenlieferungen, sei es mit Energiegewinnung, sei es mit Ausbau von Gasnetzen etc. Das sieht ja leider, das honoriert, wird auch ein bisschen zu wenig honoriert. Ich will jetzt nicht hier den Plädoyer auf die Grünen halten, bei weitem nicht. Also das wäre auch doppelmoralisch bei mir, wenn ich im Motorsport die ganze Zeit zu Hause bin.
Nein, das nein, ja ich verstehe dich
Das meine ich mit, erkennt doch auch mal an und sagt nicht, die sind alle doof, die wollen uns alles wegnehmen. Die ersten, die was verboten haben, war übrigens die FDP und die CSU. Ich bin auch kein Fan vom Gendern. Ich finde es wahnsinnig kompliziert. Aber es wurde jetzt einfach verboten. Weißt du, wo ich mir denke so, hä? Stopp mal. Ihr sagt doch, die wollen uns verbieten zu sprechen, aber ihr verbietet zu sprechen, wie die gern sprechen würden. Und die sagen, hey, stopp mal, wir bieten das an und vielleicht gibt es ein Ministerium-Richtlinie, die sagt, pass auf, wir schreiben jetzt alle Gesetzestexte so und so. Aber das meine ich eben. Ich finde, es wird zu viel gerade radikalisiert in alle Richtungen und das beschäftigt. Weil du mich vorhin eingangs gefragt hast, ja, was beschäftigt dich denn eigentlich so? Persönlich geht es mir wahnsinnig gut, aber mich beschäftigt dich wahnsinnig, in was für eine Streitkultur wir eingetreten sind. Und wir machen es momentan, finde ich, kein Deut besser als die USA.
Also ich finde auch, also gerade weil du es auch sagst, so Thema Gendern oder was auch immer, also für mich kann natürlich jeder grundsätzlich machen, was er will. Ja. Und eine Sache auch, weil du das auch vorher gesagt hast, ich kann meine Meinung ändern.
Ja.
Ich habe damit kein Problem.
Nein, das ist auch
wenn jemand mir die richtigen Argumente bringt und ich muss sagen, ja, du hast recht, ich war falsch, überhaupt kein Problem damit. Weil das, finde ich, gehört ja auch mit dazu zum Erwachsenwerden. Einfach seine Meinung mal ändern können.
Das ist ja
völliger Blödsinn. Aber ich möchte trotzdem auch gern manchmal einfach eine Meinung haben dürfen, die von mir aus unbequem ist oder anders ist. Und dass derjenige gegenüber sagt, du, ich habe eine andere Meinung, aber wir sind trotzdem irgendwie Kumpels. Aber oft geht's ja dann so, ich krieg das ja auch mit, du brauchst ja heutzutage, egal was du postest, wirklich scheißegal. Du schreibst Kunstrasen und jemand erklärt dir, wie doof das ist und wie wichtig doch. Und dann kommst du auf Kuh und dann kommst du auf Vegan und dann hast du die ganze Scheißdiskussion, obwohl du nur einmal Kunstrasen gesagt hast. Hast, ja, also mir kommt es so vor, als wenn die Leute heute genau drauf warten nur oder auch aus dem Zusammenhang. Weißt also, du als Moderator sagst von mir aus Trump und als nächstes Dings kommt auch noch, finde ich gerade nicht so gut, aber die sagen nur diesen einen Passus Trump und dann heißt es ja der Tommy Schieber, ne, der findet doch Trump richtig gut.
Nur um klarzustellen,
das ist so gefährlich.
Gut.
Verdammt, ich wollte es jetzt auch schneiden.
Aber genau dazu empfehle ich tatsächlich den neuesten MyLab-Talk, der ist genau zu diesem Thema, warum Streitkultur gerade nicht funktioniert. Und die hat das wirklich mal parteiübergreifend, wirklich alle Parteien reingeworfen und hat da echt schöne Strukturen aufgezeigt, wie momentan Diskussionen einfach im Keim schon erstickt werden. Also empfehle ich sehr. War wieder mein Augenöffner, 1/2 Stunde, herrlich.
Naja, das Thema ist ja auch, guck mal, ich meine, du bist Vater, du hast einen 9-jährigen Sohn und da unterscheidet sich ja auch ganz deutlich wahrscheinlich, wie wir groß geworden sind, wie er jetzt groß wird, wie seine Klassenkameraden sind. Bei uns in der Schule kann ich immer nur sagen, ja, und das ist jetzt wieder sehr polarisierend, weißt du, bei uns gab es so ADHS nicht, da gab es in der Hofpause eins aufs Maul und dann warst du wieder eingestellt. Und du weißt, ich pauschalisiere jetzt.
Da reißt du natürlich jetzt die nächste Mauer bei mir ein, da ich ja schon ADHS hatte und mit Ritalin natürlich bis lange rumgetan habe und wirklich nur deswegen, glaube ich, auch überhaupt jemals so weit gekommen bin. Und mein Kleiner hat es jetzt auch. Also, und das,
ja.
Und du merkst, es gibt halt einfach ADHS und das merken wir da. Und das Schulsystem, so wie wir es haben in Deutschland, lässt halt keine ADHS-Kinder zu. Also es würde nicht funktionieren, du passt nicht als Kreis in ein viereckiges Schema. Es ist so. Das ist der Fakt und du kriegst es nicht anders gelöst. So, aber ich will jetzt gar nicht sagen, auf diesem Thema rumreiten, aber ich weiß,
nein.
Ich weiß genau, also, was du meinst.
Also, guck mal, das ist, ich glaube jetzt, lass uns trotzdem mal ganz schnell noch, dann haben wir es auch abgefrühstückt, das Thema Schule. Ich habe ja, ich werde übrigens Opa. Ich habe ja drei Töchter und meine Kleinste, die geht jetzt auf eine Montessori-Schule oder beziehungsweise Kindergarten, und meine Große hat auch Montessori-Abschluss gemacht und meine Mittlere ist auf dem humanistischen Gymnasium Erstsprache Latein. Also ich habe natürlich viele Bandbreite dabei gehabt und ich muss sagen, Schule muss heutzutage neu gedacht werden.
Ja, voll.
Wir brauchen mittlerweile starke Kinder, selbstbewusste Kinder, die einfach eine breite Brust haben und einfach mit der Welt umgehen können. Und da brauchst du heutzutage Kreativität und ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und diesen Physikunterricht oder diesen Mathematikunterricht oder diese ganzen Sachen, da kannst du vieles einfach von verreiben. Ich pauschalisiere immer. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Ja, natürlich.
Ich überspitze immer ein bisschen. Aber weißt du, du kannst heutzutage mit 17 Abitur machen. Bin ich
völlig utopisch. Ja. Du, ich war ja auch Ehrenrundendreher in der 8. Klasse, habe dann 14 Jahre auf der Schule insgesamt verbracht. Ich habe 13 Semester studieren am Ende. Also ich habe mir viel Zeit gelassen. Obwohl ich immer genau wusste, was ich wollte, habe ich mir dabei auch irgendwie Zeit gelassen. Und Zeit lassen wird ja heute gerne mal als Schwäche ausgelegt. So, du wirfst dich auf ein Praktikum, dein erstes Praktikum, und wenn du nicht vorher 4 Jahre Berufserfahrung hast, kriegst du einen Praktikumsplatz nicht. Wo du denkst, hey, warte mal, stopp mal, ich habe jetzt gerade mein Abi gemacht, aber da konnte ich nicht so viel nebenbei machen. So, das ist das hat sich ein bisschen verändert, leider. Und ich habe auch wirklich, ich gebe auch gerne mal wieder, immer wieder an Schulen, so an so Berufsentwicklungstagen oder Berufsentdeckungstagen werde ich öfter mal angefragt und komme dann dahin und erkläre den Leuten halt so, wie funktioniert das mit dem Sportjournalismus, wie kommt man da rein und was ist das so. Das finden ja Leute immer ganz total spannend. Frag nicht, wie viel Instagram-Anfragen ich ständig habe von irgendwelchen Müttern, die mir sagen, ja, mein Sohn, der redet auch gerne, der soll Sportkommentator werden. Und dann hörst du von den Kleinen halt immer, also klein, ich rede hier von 15-, 16-Jährigen oder 17-Jährigen, die halt kurz vorm Abitur stehen, die sagen, ja, also mein Lebensplan sieht jetzt so aus, also ich mache jetzt Abitur, dann mache ich danach ein Praktikum den Sommer über, danach studiere ich dann in Rekordzeit aber auch den Bachelor, mache parallel aber schon Werkstudent und danach möchte ich aber auch noch 4 Praktika in die Zeit reinpacken. Und dann stehe ich immer da und sage so, ja, okay, Freunde, ich war 14 Jahre auf der Schule, ich habe 13 Semester studiert, ich habe 4 Sommer nur auf dem Beachvolleyballplatz verbracht, das ist so, keine Ahnung, und es hat übrigens trotzdem funktioniert, so, es ist so ein Extrem, da gerade alles durchzupeitschen, und Schule gibt es leider halt auch vor, so wie es momentan ist, ne, und
das. Aber ich sage immer, ja, mein Lieblingsspruch ist ja wirklich, du kannst aus dem Ackergaul kein Rennpferd machen, und ich muss sagen, ich bin in der 10. Klasse mit dem Auto zur Schule gekommen, ich bin zu spät eingeschult worden, 2. Klasse zurückgestellt worden, 9. Klasse sitzen geblieben, also ich weiß, wie es ist, und dann habe ich Immobilienfuzzi gelernt und habe wirklich Kohle verdient, und dann habe ich gesagt, nee, und dann war ich 6 Jahre Tauchlehrer und war einfach weg vom Fenster und bin zurückgekommen, und es geht trotzdem, weil ich vielleicht eine große Klappe habe oder wie auch immer, oder weil ich auch, also ich sag gar nicht mal, dass es Glück hat, aber ich glaube, so diesen kompletten Masterplan, den gibt es nicht. Nein. Ich kann nur eine Sache sagen, und das glaube ich wirklich, wenn du viel lernst und gut lernst und auch ein Studium hinter dich bringst, ich glaube, das kann nicht schaden.
Definitiv also, nicht, ist kein Fehler. Ich habe es ja auch irgendwann fertig gemacht mit der Diplomarbeit.
Also ich muss ehrlich sagen, alle Freunde von mir, also es gibt 2 Sachen, die man echt gut studieren kann, aus denen irgendwie gefühlt immer irgendwas geworden ist. Entweder die BWLer oder die Juristen. Die sind irgendwie immer nach vorne gekommen, ja. Also, aber natürlich, klar, wenn du jetzt Moderator werden willst, ja. Was ist denn der Einstieg für einen Moderator? Was würdest du den Leuten sagen? Abitur, kein Abitur, 10. Klasse reicht. Was macht man da?
Also, du musst schon fleißig sein, schlicht und ergreifend. Ne? Also, du musst dich hinsetzen und musst sagen, okay, ich will das Ziel erreichen, wie schaffe ich das? Und dann musst du dir, du kannst es auch nicht planen, weil, machen wir uns nichts vor, es gibt eine Handvoll Moderatoren und es gibt noch weniger Arbeitsplätze im Bereich Moderation. Und es ist heute deutlich einfacher geworden. Durch TikTok, durch Instagram kann jeder sich heute Morgen mit einer Kamera hinstellen und kann sagen, hier, ich mache jetzt ein cooles Video zu irgendeinem Thema. Und das ist viel leichter als bei uns damals, als wir halt über erste kleine Aufsager mal probieren, anbieten, ständig zu Chefs rennen, sagen, hier, guck mal, ich habe wieder was von mir aufgenommen, guck mal, wie findest du das, was anders machen. Ne? Da musst du natürlich dich auch vielleicht über andere Jobs dann eben als kleiner Ablaufredakteur musst du dich halt anbieten, musst sagen, hey, ich habe richtig Ehrgeiz, ich will es schaffen, ich will das irgendwie hinkriegen. Und dann musst du natürlich auch irgendeine persönliche Note haben. Und das haben uns die Kids heute schon voraus. Also die werden schon, ich sehe das bei meinem Kleinen, der ist jetzt mit 10 Jahren hundertprozentig schon da, wo ich vielleicht mit 18 so gefühlt war oder mit 16 oder so. Der ist jetzt schon so gefestigt in seinem Auftreten, in seinem Selbstbewusstsein, ich weiß, dass ich nicht alles perfekt kann, aber das, was ich kann, versuche ich gut zu machen. Und so, weißt du, das ganze Wissen, das hat sich bei mir viel später erst entwickelt. Und das finde ich cool zu sehen, dass jetzt die Generation natürlich wieder ganz anders ist. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen zu extrem. Also ich würde manchmal auch so ein bisschen mehr Demut mir bei dem einen oder anderen wünschen, speziell bei so Nachwuchsleuten und sowas, die vielleicht ein bisschen zu sehr mit den Hosenträgern schnalzen und jetzt den alten Leuten erklären wollen, wie es funktioniert. So ist es übrigens auch nicht. Wir haben schon auch ein bisschen was gelernt in unserer Zeit, um da hinzukommen. Aber generell bin ich echt ziemlich begeistert von der jetzigen Generation, weil ich da so sehe, auch bei Praktikanten, die jetzt irgendwie bei uns anfangen oder so, da ist schon ein.
Was hat dein Kleiner schon einen Plan? Weiß er schon,
was er so? Ja, unbedingt. Er will Ingenieur werden und er will Achterbahnen bauen. Das ist sein großer Traum.
Das ist ein großer Traum, den finde ich gut.
Erst war natürlich auch Sportreporter, wie der Papa, aber der Plan ist jetzt schon wieder weg, weil er findet Sport cool, er geht 4-mal die Woche auch in Sport, macht Taekwondo und Basketball, findet es überragend, aber er will unbedingt Achterbahn bauen, weil er liebt Freizeitparks, wir sind auch öfter mal da und das findet er großartig, das ist so sein Traum und er baut sich hier auch aus Lego und aus Kosmos-Bausätzen irgendwelche Achterbahnen zusammen und hat da voll den Fable und findet das total geil und fragt immer, wie kann man das machen? Ich sage, ja,
dann sagt deinem Sohn, er soll die Wette bei Wetten das einreichen, genau. Er schafft die meisten Achterbahnen auf der Welt am Geräusch der Bremse zu erraten oder indem man nur kurz die eine Abfahrt sieht oder so eine Sachen. Genau, weißt du, das wäre doch was. Dann hat er auch gleich für die Zukunft seinen Job gesichert. Genau. Aber was lustig ist, weil du gerade sagst, du bist von der jetzigen Generation. Also welche Generation meinst du, die jetzt schon in der Arbeitswelt gerade kommt oder schon ist? Oder wie dein Sohn, der jetzt irgendwann erst kommt?
Ich bin zweigeteilt. Ich mag die jetzige Generation, die jetzt gerade kommt, aus jetzt Alter mein Sohn. Ich finde, die sind irgendwie noch mal ein bisschen selbstreflektierter, trotzdem aber selbstbewusst. Die Generation, die jetzt gerade so Praktikum macht, so sagen wir zwischen 22 und 25, mir gefällt der Ansatz, den die haben, mir gefällt auch bei vielen, aber trotzdem, da bin ich eher so, da würde Demut an der einen oder anderen Stelle manchmal ganz gut tun.
Weil ich muss sagen, ich sehe das
von
nämlich
Typ zu Typ ab.
Also auch wenn ich mich jetzt wieder unbeliebt mache, aber ich sehe das momentan gerade eigentlich wirklich katastrophal.
Echt?
Also
warum?
Wenn ich sehe, was sich so bewirbt, wie die sich bewerben, was die für einen konkreten Plan haben, was vielleicht auf der einen Seite ganz gut ist, aber wenn ich so höre, auch jetzt ich überspitze, ich möchte gern nur eine 30-Stunden-Woche. Ich möchte freitags frei und kann ich meinen Hund mitbringen. Das sind so Themen, gab es nicht. Und ich glaube immer noch, dass viel Arbeit, fleißig sein, reinknien, Überstunden, Wochenende, wie auch immer, dass das einen weiterbringt, als wenn ich von vornherein sage, ich hätte gern freitags frei, weil ich möchte gern das Wochenende mit meinen Freunden oder so. Dafür verstehe ich den Job noch nicht, der dafür genau der geeignete ist. Das ist so dieses Thema. Ich glaube, uns von der Einstellung der jungen Menschen zu den Jobs, die wir zur Verfügung haben, da fehlt noch oft das Matchen. Vielleicht so in der Medienbranche ja. Aber so diese ganz normalen Jobs, wie jetzt, ich hatte ja mir dieses Café eingebildet in Schwabing, schwierig. Immobilienbranche natürlich schwierig. Es ist ja heute auch schon schwierig. Weißt du, ich war damals wahnsinnig bockig auf Geld verdienen. Ich wollte einfach Geld verdienen. Ich hatte Bock auf dickes Auto, dicke Uhr, dicke Urlaube und irgendwie, ich wollte einfach, ja, weil das kann man ja ruhig so sagen, ich wollte einfach Geld verdienen, weil ich mit Geld einfach Spaß haben konnte. Und weißt du, auch um irgendeine Sache zu sponsern, brauchst du ja auch ein bisschen Kohle übrig zu haben. Und das traut sich heute auch keiner mehr großartig zu sagen. Dass er sagt, du, ich habe Bock auf Geld verdienen.
Jein, also ich sehe es bei meinem Schwager, der ist jetzt 27, der hat mich mal komplett in diese Finanzwelt mal reingebracht, von der ich ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung hatte, so mit mal angefangen wirklich so klassisch ETFs, dann mal mit ein bisschen mit Daytrading zu gucken, weil ich mache kein Daytrading, weil da habe ich keine Zeit für, das schaffe ich einfach nicht. Das, wie soll ich das in meinen Tag einbauen? Ich will nicht jeden Tag irgendwie ständig Kurse vergleichen. Da fehlt mir.
Ja, aber du pflegst halt deine 20 Bitcoin. Darum, das ist ja dann.
Das wäre so schön. Also ich knabber am ersten, sagen wir mal so rum. Und es ist ja auch gerade eine gute Zeit, prinzipiell wieder mal nach langer Durststrecke. Ärgere mich natürlich, dass ich jetzt dann bei 10.000 nicht gesagt habe, komm all in. Weil jetzt sind wir die 50.000 geknackt. Aber so ist es.
Wir waren heute bei 56 oder irgendwie sowas. Es war. Heieiei, okay, weiß, also gut, dass wir auch Bitcoin jetzt nochmal schnell eingebaut haben.
Ja, ich weiß, total schmerzhaft, aber man sollte sich nicht über das ärgern, was man nicht hat, sondern was man hat. Ich habe ein bisschen was da reingeworfen, die ETFs laufen schön vor sich hin, ich habe mir eine Wohnung gekauft, die garantiert im Herzen von Nürnberg jetzt auch nicht unbedingt Geld verlieren wird, wenn ich die irgendwann mal wieder verkaufen möchte.
Denk dran. Im Notfall hast du Steine zu verkaufen.
Ja, genau, im Notfall habe ich Steine.
Weißt du, Bitcoin ist weg.
Ja, ich weiß.
Die Wohnung wird immer da sein.
Ich weiß. Ja, deswegen, ich habe ja auch versucht, wirklich so auszudifferenzieren, schlicht und ergreifend. Ne? Nicht auf ein Pferd alles zu setzen. Klar, hat es bei ein paar Leuten geklappt, bei einer Handvoll, bei anderen hat es gar nicht geklappt, da war alles dann weg oder sowas. Und ich denke mir halt so, ja, scheiß drauf, ich lasse es jetzt einfach liegen und gucke mal, wo das hinführt. Also
Tobi, wir machen das so, nachdem ich es ja geschafft habe, dich groß rauszubringen. Ja? Kannst du deinem Sohn auch sagen, der kann immer bei Onkel Gregor ein Praktikum machen.
Den schicke ich zu dir, genau. Vielleicht macht er doch Immobilien.
Und denk immer dran, ich habe immer noch guten Kontakt zu den ganzen Basketballerinnen. Also falls bei dir einfach mal nicht so läuft, Hallensprecher bei Wasserburg, bei München Basket oder so, oder selbst bei Jan München da oder so, ich krieg dich da immer wieder rein. Ja?
Sehr gut.
Du wirst
das
nie auf
meine
die Straße.
Miete bezahlt, weiß ich jetzt nicht, aber.
Du, wir haben früher auch in der Turnhalle auf den Weichbodenmatten gepennt.
Das stimmt.
Also, falls da irgendwas bei dir anbrennt, weißt du, sonst hast du immer was sicher. Und wenn du wirklich mal Bock hast hier aufs Hahnkammrennen oder irgendwie sowas, du kannst da gern bei mir ins Gästezimmer und kommst mal vorbei,
großartig,
dass du es mal gesehen hast. Du, wir sind ja jetzt schon wieder fast beim Ende, weil jetzt kommt noch das Wichtigste. Wir haben natürlich auch eine Real Hope Talk Playlist.
Ja.
Das heißt, ich sag immer ganz gern zu meinen Gästen, sie sollen bitte ihr Lieblingslied, ihr Evergreen, ihr das Ding, was schon immer begleitet hat, wie auch immer, in die Playlist reinhauen.
Es stand auch in der Mail und ich dachte mir nur so, geil, da kann ich mir jetzt richtig was ganz Ausgefallenes raussuchen. Ich komme ja ein bisschen aus der Punkrock-Szene, deswegen, deswegen kriegst du von mir Green Day Basket Case.
Green Day Basket Case.
Der geht immer. Den kannst
ich
du
hab
auf
davon
jeder
noch nie gehört.
Do Scheiße. You have the time to listen to me whine? Come on!
Okay, natürlich. Oh, verdammt, aber du. Da wäre ich ja sogar fast textsicher bei dem Ding.
So nämlich. Green
Und
Day
das ist Das ist Punkrock?
Freilich. Green Day waren mit die Urbegründer von Punkrock damals. Und die haben diese ganze 90er, 2000er amerikanische Punkrock-Szene aufgemischt. Absolut.
Aber das hat ja richtig eine Melodie und ja, auch so, weil normalerweise hätte ich bei Punkrock so und irgendwie schlimme Gitarre.
Ich hätte jetzt auch noch was anderes reinwerfen können, aber wir bleiben bei dem. Der ist ein bisschen kompatibler, glaube ich, als den Rest.
Gut, denk dran, in meinem Alter, da braucht man noch ein bisschen Melodie dabei.
Deswegen Green Day Basket Case.
Bitte. Also, Tobi, ich würde wahnsinnig gerne eins machen. Ich würde dich wirklich auch gerne mal da in den Drivers im Business Club einladen, wenn du möchtest.
Sehr gerne.
Dann gehen wir da mal einen Happen schnappen und dann sehen wir uns mal wieder face to face.
Das wäre schön.
Und vielleicht finden wir ja doch mal die eine oder andere Sache, weil da dreht sich ja wirklich alles nur um den Motorsport.
Und dann laden wir Lauren ein.
Total. Der war jetzt ja gerade in Amerika. Ja, du, aber es ist ja super. Ich meine, dann gehen wir zusammen.
Und als Revanche kommst du mal mich besuchen bei der DTM, wo ich ja der Zeremonienmeister bin von morgens zusammen. Übrigens, dieses Jahr absolute Premiere für mich. Das darf ich jetzt zum Ende noch droppen, oder? Ich werde ich bin jetzt seit 14 Jahren hauptberuflich bei der DTM dabei. War jetzt das letzte Jahr das erste Mal Streckenmoderator für da die ganzen Fans an der Strecke und habe richtig Gas gegeben. Es war so geil. Dieses Jahr werde ich mein erstes Rennen live auf Pro7 kommentieren. Und zwar mein Heimrennen am Norrisring im fränkischen Monaco auf Pro7. Und das ist für mich natürlich, also Kartoffelhimmel 7. Erstes Juli-Wochenende. Immer erstes Juli-Wochenende.
Dann komme ich dahin.
Da kommst du uns da mal besuchen.
Aber pass auf, jetzt erzähle ich dir auch noch was, ja?
Ja.
Also ich fahre ein recht gutes, schnelles Auto. Ja, ich lasse es mal dabei. Und ich war eingeladen.
Ist doch die G-Klasse, oder?
Quatsch.
Also du hattest mal eine G-Klasse, oder? Nee, einen Land Rover hattest du, ne?
Habe ich immer noch. Hast du immer noch? Ich hab einen Fuhrpark. Sorry. Nein. Also ich bin bekennender Porsche-Fahrer. Ich liebe Porsche. Es ist für mich einfach so ein Auto. Steckst einen Schlüssel rein, das Ding fährt einfach immer, ja. Und so. Und da war ich zumindest eingeladen von der Commerzbank auf den Nürburgring. Mhm. Da war dann so GT3 oder GT-Rennt. Ich kenne mich damit aber nicht aus. Und okay, also ich bin da hingegangen und war alles ganz cool. Und dann hieß es, ja, wir können jetzt so dieses Safety Car dürfen wir mal mitfahren. Und es war dieser Porsche mit diesem E-Motor.
Der Taycan Turbo S.
Es war einfach eine schlimme Rakete.
Ja.
Und der fährt los und gibt Gas und in die Kurve und so. Und dann sagt er nur, und wollen wir noch eine Runde drehen? Und ich sag so, wenn du willst, dass ich ins Auto kotze, gern. Also, ich stehe überhaupt nicht. Ich werde immer von denen eingeladen, seit wirklich Jahrzehnten. Ja. Ob ich hier und da und ich sag mal so, nee, danke. Ich liebe eure Karren. Aber ich habe keinen Spaß dran, mit so einem Ding auf die Rennstrecke zu gehen. Oder wohlmöglich, ich habe so Kumpels, die verblasen an so einem Wochenende für 10 Mille Reifen. Ja. Da hätte ich keinen Spaß dran, egal wie viel Geld ich hätte. Das ist nicht mein Ding. So gut, dass wir es jetzt auch noch mal kurz besprochen haben.
Ich bin mit Timo Scheider im Golf GTI um die Nordschleife gefahren. Timo Scheider, und? Zweifacher DTM-Champion, mehrfacher 24-Stunden-Rennen-Gewinner. Da war dann auch der Moment, wo ich ihm fast ins Auto gekotzt hätte. Weil Nordschleife im Golf GTI ist geisteskrank. Porsche setze ich mich sofort wieder rein. Liegt wie ein Brett auf der Strecke, passiert nichts, rutscht nichts, alles super, hat er unter Kontrolle, mega gut. Den Golf hat er auch unter Kontrolle, aber ich schwöre dir, wir sind sogar auf der Geraden mit quietschenden Reifen gefahren. Es war unfassbar.
Also ich fand das immer nur so komisch, so von wegen, der fährt auf die Kurve zu und du denkst, ja, okay, nee, also ich würde jetzt bremsen. Mhm. Also spätestens jetzt würde ich bremsen. Warum bremst der nicht? Und dann fährt er entweder ungebremst durch oder der bremst so spät, dass du denkst, jetzt ist vorbei. Also ich finde es sehr lustig. Also ich freue mich, wenn wir uns kurzfristig mal wiedersehen.
Sehr gerne.
Danke für die Einladung. Du, voll gern. Ich freue mich drauf. Und Sabi darf sich jetzt wieder einschalten. 1 Stunde 2 haben wir rumbekommen. Alles klar. Tobi, hau rein. Vielen Dank, dass du da warst. Und bis die Tage.
Dankeschön.
Ciao.